Guten Morgen alle miteinander. Mein Name ist Thomas Maurer. Wie man hört, ich komme vielleicht aus der Schweiz. Ihr bekommt dann auch einen kurzen noch eine nebst Nano-Server und Containers, kurzen Abrieb zur Schweiz, so dass ihr da gut informiert seid. Kurz zu mir, auch wenn es niemand wirklich interessiert. Ich arbeite als Cloud-Architekt bei der Firma ITnetics. Wir sind fokussiert auf Microsoft Cloud-Technologien, also sprich Hyper-V, Windows Server, System Center, Azure, Office 365 und so weiter. Also wir sind eigentlich da wirklich sehr stark fokussiert. Bin da auch schon etwas länger tätig, also ich habe da mit Hyper-V angefangen vor 4 Jahren. Das ist so mein Gebiet. Gut. Da habe ich gesagt, ich komme aus der Schweiz und ich halte den Vortrag ab und zu auch in den Staaten. Von dem her, die Schweiz ist nicht gerade zwingend hier. Also ist eher da. Aber ist ja nur CNN, ist ja kein Problem. Kein Problem. Gut, so sieht das bei uns zu Hause etwa aus. Ja, hat jetzt nicht so viel Wirkung. Schweiz besteht eigentlich aus Schokolade, Käse, Uhren, Banken und ja, das war's eigentlich. Das war eigentlich schon alles, was ihr über die Schweiz wissen müsst. Ja, das war in den Banken. Das ist ja, es geht Hand in Hand. Gut, über was wir heute eigentlich reden oder in meinem Vortrag geht es ja darum, nicht zwingend um Virtualisierung im Allgemeinen, aber auch ziemlich stark, also das Ganze hat ziemlich starke Fokussierung auf Virtualisierung. Ich werde anfangen mit etwas Einführung, was sind die Challenges im Datacenter-Bereich? Was treffen wir heute an? Und dann etwas über Nano-Server und logischerweise dann über Container. Wir haben nur 45 Minuten, das heißt, das Ganze geht relativ schnell und ich versuche dann einen relativ guten Einblick zu geben in möglichst viele Dinge. Gut, schauen wir uns mal die Challenges von heute an. Zum einen haben wir das Problem mit Reboots, durch Patching beispielsweise. Wenn ich sehe, wie viel Zeit Kunden investieren in Automation von Reboot, Planen von Reboots, Applikationen hochverfügbar auszulegen, nicht nur für Failovers etc., sondern auch geplante Failovers durch Patching, dann geht da schon etwas viel Zeit drauf. Und wir müssen halt die Systeme aktuell halten, das ist sicher ein Grund, dass wir, die haben wir einfach, diese Patches. Gut, das nächste ist diese Server-Images, die wir deployen, wenn wir hier von Windows Server sprechen, dann deployen wir in der Regel, im Moment sind die, glaube ich, bei etwa 12 GB, wenn man so einen Full-Server deployt. Jetzt muss man sich einfach so mal überlegen, wenn ich da eine Applikation habe, die ist vielleicht 200 bis 500 Megabyte groß und ich deploye einfach mal ein 12 GB Image, eigentlich nur um diese kleine Applikation zu betreiben, macht das irgendwie vom Sinn her relativ wenig Sinn. Zum einen brauchen die Netzwerkbandbreite, wenn ich die 12 GB kopieren muss, von irgendeiner Library zu den Servern etc. Und zum anderen belegen die auch Disk-Speicherplatz. Klar gibt es da Deduplication etc., das ist uns allen klar, da gibt es Lösungen, aber trotzdem ist es ein Problem in der heutigen Welt. Könnte besser sein. Gut, das nächste ist, die bedeuten nicht nur Disk-Speicherplatz, die brauchen auch andere Ressourcen. So ein Windows Server in der Regel mindestens unter einem Gig setzt wahrscheinlich keiner einen auf, wenn nicht mal eine Applikation drin läuft. Die brauchen auch CPU-Ressourcen und so weiter. Jetzt wäre es doch cool, wenn wir für das Betriebssystem an sich praktisch keine Ressourcen mehr brauchen würden. Also praktisch keine Ressourcen mehr haben, könnten wir natürlich viel mehr VMs auf dieselbe Hardware bekommen. Zum einen, wir könnten das also viel besser nutzen, mehr Applikationen deployen und so weiter. Und das ist sicher auch eine Challenge, die wir da haben. Wir können also so viel Geld sparen. Und ich komme ja aus der Schweiz und Geld ist da ziemlich wichtig. Das heißt, super wieder. Ich bin da etwas anders. Ich hab's nicht, aber ich rede drüber. Gut, das nächste Problem, das wir haben, ist Security. Und es ist wahrscheinlich das, was in den letzten Jahren extrem unterschätzt wurde. Zumindest bei vielen Kunden oder bei vielen Leuten, die ich getroffen habe, bei vielen IT-Branchen. Security ist immer da. Aber grundsätzlich, Leute reden darüber, aber schlussendlich wirklich implementieren oder irgendwelche Grundregeln, sagen wir im KMU-Segment gibt es eigentlich nicht. Große Enterprise-Firmen haben da ihre speziellen Security-Departments, die sich darum kümmern. Aber das sind so die Faktoren. Und auch ein Irrtum ist oft, ich bin so klein, ich bin eh nicht interessant für Hacker. Das ist auch ein sehr, sehr großer Irrtum. Da gibt es auch Studien dazu, dass jede Firma interessant ist, eigentlich zu attackieren. Das zu meinen. Jetzt, wie kann ich so Security-Sachen in place bringen? Das eine ist ja mal Patching. Also jetzt gerade die eine Firma, die da genannt wird, die auch irgendwie Music-Labels und Videos etc. hat. die wurde ja gehackt, grundsätzlich, ich glaube, in mehreren Cases. Und in einem Case war dann wirklich ungepatchte Systeme der Fall. Das heißt, wir brauchen Patching und so weiter. Das ist eigentlich nötig. Das andere ist, installiert. Wir sollten eigentlich nur das installieren auf einem Server, was wir wirklich brauchen. Also nur die Dinge, die wirklich verwendet werden. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Kunden, der deployt auf jedem Server Adobe Reader und Java. Einfach mal grundlegend so seine Policy, das grundlegend so auszurollen. Und wenn man dann die Liste anschaut mit den Systemen, die am meisten attackiert werden, oder die Software mit den meisten Bugfixes und Security-Fixes, dann ist das vielleicht Adobe Flash, Adobe Reader und Java. Okay, gleich mal so offen für alles. Und da geht es halt darum, solche Dinge zu verändern. Es ist ja nicht nur die Applikation, die wir deployen, auch das Microsoft-Betriebssystem an sich hat schon ein Problem. Okay. Okay, kurz gefixt.
Okay, fang nochmal an.
So. Ja, für die. Wunderbar. Besser? Okay. Also für die Videoaufnahme fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Ihr lacht bitte schön nochmal bei allem, weil sowas jetzt nicht kommt. Ja, wie gesagt, Security. Es fängt ja nicht nur, geht ja nicht um die Applikationshersteller, wie gesagt, wenn ich da Drittsoftware herstelle, sondern auch das Microsoft-Betriebssystem will gepflegt und gepatcht werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei jedem Full-Server, den ihr heute deployed habt, ihr Calculator dabei. Den werdet ihr nie auf dem Server-Betriebssystem brauchen in der Regel. Nie. Außer ihr habt da Terminal-Server, okay, gute Ausnahme. Aber sonst werdet ihr in der Regel den eigentlich nicht brauchen. Und wenn der einen Bug hat oder ein Security-Hole, dann der ist einfach da. Obwohl ihr den nie brauchen werdet auf dem Service-Betriebssystem und solche Dinge müsst ihr natürlich trotzdem fixen. Das heißt, zum einen patchen und das Attack-Surface zu verkleinern. Gut, und das ist eine Aussage von Jeffrey Snower auf Twitter, ein Tweet. Jeffrey Snower ist nun Technical Fellow von Microsoft, Erfinder von PowerShell und Lead-Architekt für Windows Server und System Center. Und er sagt so viel wie, ja, wenn ihr halt alles auf einem System installiert, dann habt ihr es eigentlich so verdient, gehackt zu werden, so in dem Stil, also nicht ja, so, er hat da etwas eine andere Ausdrucksweise, aber das ist so die Idee dahinter. Gut, das heißt, wir wollen eigentlich nur Komponenten eigentlich und nicht irgendwie mehr, Dinge, die wir nicht brauchen auf unserem System. Gut. Kommen wir kurz zum Microsoft Server Journey oder zur Übersicht von Server. Microsoft, angefangen mit Windows NT und Windows 2000, Windows 2003 Server, das Betriebssystem war grundsätzlich Client, der Unterschied zwischen Client und Server war wirklich nicht wirklich groß. Ich glaube, bei NT gab es einen Registry Key, den man ändern musste. Das war Mark Rusinovich, den er immer wieder gefunden hat. Microsoft hat dann wieder etwas geändert und so weiter. Ich glaube, das war dann auch der Grund, warum Microsoft den angestellt hat, damit die denn nicht ständig den Registry Key ändern müssen. Nebst es sonst natürlich auch noch Gründe gibt. Gut, dann mit 2008 der 2, das war so die Zeit von Vista, hat sich Microsoft dann beim Server Release entschieden, eigentlich so einen neuen Ansatz zu fahren. Server Core kam damals zum ersten Mal ins Spiel und wer hat in meinem hat den Server Core deployed? Damals schon. Wow. Sehr gut, sehr gut. Ja, es waren ziemlich viele mehr. Ich bin erschreckt da immer, wenn ich diese Frage stelle, weil es relativ wenig sind. Damals zu dieser Zeit, sind wir ehrlich, war es wirklich Pain, richtig? Wir haben sehr häufig deployed bei Kunden, aber für Hyper-V-Hosts etc., weil ja nach dem ersten, zweiten Hyper-V-Host, den du so installierst, weißt du langsam die Commands, weißt du, wie du es aufsetzen musst. Da hast du es im Griff. Da gab es noch nicht wirklich, also PowerShell gab es schon, es gab einfach keine PowerShell-Module für Hyper-V, es gab keine für Teaming, es gab kein Inbox-Teaming. Etliche Probleme, die wir da hatten, das war wirklich mühsam, richtig? Aber grundsätzlich, der Ansatz war schon mal gut. Und dann hat man das mit Windows Server 2012 und 2012 R2 hat man das etwas stärker verfolgt und hat das Betriebssystem eigentlich modular aufgebaut. Das heißt, man hat Server Core und kann jetzt auch zwischen Full und Server Core switchen. Nachdem man mal Full installiert, kann man wieder auf Core switchen, umgekehrt. Was viele nicht wissen, es gibt auch ein Zwischendings zwischen Core und Full Server. Einfach ohne einen eigentlichen Full Server, ohne Explorer, ohne Internet Explorer etc. Eigentlich ein Core Server mit den Management Tools, also Server Manager, MMCs und so weiter, die da drauf sind. So, das ist eigentlich so die Basis, eigentlich, die man da hatte. Gut, ich habe kurz über unsere Challenges gesprochen, eigentlich, oder wir als Kunden, die Microsoft Server einsetzen. Aber Microsoft selber hat auch Challenges. Und eigentlich dieselben, grundsätzlich dieselben Probleme, die wir auch haben. Nur kann man sich vorstellen, zum Beispiel im Fall von Microsoft Azure, wenn ich da nicht einfach hunderte Server habe, sondern tausende Server, Zehntausende, Hunderttausende von Servern, dann habe ich einfach das Ganze multipliziert eigentlich, also die Probleme multipliziert. Das heißt, wenn ich da halt große Images deployen muss, muss ich halt umso mehr, mehr Bandbreite haben und so weiter, die ich eigentlich für andere Kundensachen nutzen möchte. Das ist das eine zum Beispiel. Dann ein anderes Beispiel ist das Cloud Platform System oder CPS. Wer kennt das hier im Raum? Wunder, niemand kennt das Cloud Platform System. Das ist von Microsoft, also am Anfang war das Microsoft und Dell, jetzt gibt es auch eine kleinere Version, ich rede jetzt hier geht hier um die größere Version. Ein fertig konfiguriertes Set, also sprich Hardware, Software, also das Windows Server, Hyper-V installiert, System Center installiert, Windows Azure Pack installiert, alles fertig, out of the box installiert, kommt direkt zu mir ins Rechenzentrum geliefert, wird da aufgebaut, ich connecte das an mein Netzwerk und eigentlich meine Private Cloud ist eigentlich ready. Eigentlich eine gute Sache, alles ist validiert, alles supported von Microsoft etc., das ist alles wunderbar, ist etwas teuer. Aber grundsätzlich eine gute Sache, es gibt jetzt auch kleinere Varianten für kleine Unternehmen. Interessant hier aber ist zum Beispiel so ein CPS mit 4 Racks, kann etwa 8000 Virtual Machines hosten. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Patch deploye, bei dem ich die Hosts rebooten muss, dann verschieben sich da 16 Terabyte an Daten von einem Host zum nächsten, einfach bis das Ganze alles gepatcht ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine relativ große Zahl ist, wenn man sich das anschaut. Das ist so das Interessante hier. Das heißt, auch Microsoft braucht hier etwas allgemein, oder auch wir, wenn wir Private Clouds bauen oder Public Cloud nutzen, etwas, was etwas optimiert ist für diesen Cloud-Ansatz, richtig? Hat natürlich auch Vorteile auf traditionelle Data Center Sachen, aber grundsätzlich etwas, für diese Cloud optimiert ist. Und die Lösung hier ist Tuva. Tuva ist eines der kleinsten oder war eines der kleinsten Länder, fragen Sie mich nicht genau, ich habe da nicht irgendwie Geografie irgendwie studiert oder so. Und das macht es eigentlich zu einem interessanten Codenamen für Nano-Server. Weil es so das kleinste Land war, war das der Codename für Nano-Server. Microsoft hat den im letzten April, glaube ich, rund vor einem Jahr ungefähr, announced. Gab da aber zuvor natürlich schon Leaks, wo entsprechend die Informationen, gewisse Informationen geleakt wurden. Nun, was ist Nano-Server? Wenn wir vom Nano-Server reden, ist das eigentlich so der nächste große Step in der Windows-Server-Entwicklung, was kommen wird. Nano-Server wird grundsätzlich, oder die Idee hinter Nano-Server ist eigentlich, die kleinstmögliche Einheit eines Windows-Servers zu schaffen, so dass ich trotzdem noch Applikationen sinnvoll betreiben kann. Richtig? Einfach komplett alles raus, was irgendwie mit UI zu tun hat, alles raus, was irgendwie Komponenten sind, die ich auf dem Server nicht brauche, alle Informationen raus und eine möglichst kleine Einheit zu schaffen. Somit ist eigentlich Nano-Server eine headless 64-Bit-only-Deployment-Option in Windows-Server, wenn man das so in einem Satz oder einem Bullet Point zusammenfassen möchte. Was heißt Headless? Headless heißt kein UI. Das heißt, ich kann mich da nicht wirklich einloggen. Also ich habe da nicht eine Oberfläche, wo ich mich einloggen kann, kurz irgendwie browsen kann, wie bei Core Server zum Beispiel, wo ich das Command Prompt trotzdem hatte. Ich kann kein RDP zum Beispiel auf diesen Server machen. Da ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich schwarz. Hm? Es stimmt nicht ganz. Da gibt es noch etwas, was ich tun kann. Und so weiter. Das Ganze im Moment fokussiert auf zwei Szenarien. Es gibt aber jetzt mittlerweile schon in den Technical Previews, wir sind ja momentan bei Server Technical Preview 4, also 4, und da kommen noch weitere. Im Moment aber fokussiert vor allem auf dieses Cloud Platform Infrastructure, sprich Hyper-V Server, Storage Server, also die Sachen, die wir da haben. Und dann, Microsoft nennt es diese Cloud, Born in the Cloud Application, so sprich alle neu entwickelten Applikationen mit ASP.NET 5 etc. Oder jetzt heißt es ASP.NET Core, die da deployed werden, die eigentlich neu geschrieben werden etc. Das heißt nicht, dass alte Applikationen nicht auch auf Nano-Server betrieben werden können, wir kommen noch dazu, aber das ist eigentlich der Fokus immer für die Entwicklung von Nano-Server in diesem Release. Gut, wie gesagt, es folgt dem Server Core in dem Hinsicht. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich werde dann eigentlich eine Core-Experience haben in Windows Server 2016 und eine Full- oder Basic-Client-Experience, wie Sie es nennen, bei Full-Server. Und dann haben wir hier entsprechend Nano-Server als einzelne Einheit. Gut. Entschuldigung. Gut. Nano-Server folgt dem Zero-Footprint-Model. Was heißt das nun schon wieder? Wenn wir heute hingehen, oder die meisten, gehen hin, installieren einen Server, installieren Windows, gehen dann Add Roles and Features, sagen dann, welche Rolle, welches Feature ich aktivieren möchte und so weiter. Das heißt so viel wie alle Rollen sind eigentlich schon da, sind einfach nicht aktiviert. Bei Nano-Server ist das etwas anders. Wenn ihr ein ISO runterladet, dann werdet ihr auch keinen irgendwie Nano-Server in der Auswahl haben, Stand heute. Das ist, ihr müsst das ist, diesen Nano-Server-Image vorbereiten. Das heißt, sprich, bei Nano-Server entscheide ich mich zuvor, wird dieses Image jetzt deployed auf einen Hyper-V-Server, wird das ein Application-Server, wird das ein Container-Server, was wird das grundsätzlich? Und ich baue mir dann zuerst das Image und boot dann direkt dieses Image. Und ich werde euch zeigen, wie das dann geht. Das heißt, ich gehe nicht hin, installiere den Server und installiere dann die Option, sondern ich füge die Optionen, die ich brauche, hinzu. Gut, wie gesagt, hier Keyrollen und Features, die es gibt im Moment. Wie gesagt, Hyper-V, Storage, Clustering, es gibt auch noch andere, wir kommen dann dazu. Und Ideen halt im ASP.NET und so weiter, FAS-Applikationen. Das Gute hier, Full Windows Server Driver Support, somit alle Treiber, die eigentlich für 2016 funktionieren sollten, sollten eigentlich auch für Nano-Server funktionieren. Außer Ausnahme MSI beispielsweise. Alles, was mit MSI installiert wird, wird nicht funktionieren, weil MSI nicht supported wird auf Nano-Server. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, MSIs vorher zu extracten und entsprechend diese Sachen zu nutzen. Aber trotzdem kurz als Info hier als Einschub. Es wird einen neuen Installer geben, den Windows Server Installer, der entsprechend MSI ablösen soll für Server. Dann Anti-Malware-Built-In, wie bei jeder Server-Version jetzt, die da kommen wird, sprich das, was wir jetzt in Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 etc. haben, wird auch in Server integriert sein. Und wir werden System Center und OMS Agents bekommen dafür. Gut, so Nano-Server in Windows Server 2016. Wenn ihr den installieren wollt, den könnt ihr seit Technical Preview 2, glaube ich, installieren. Habt ihr auf dem Drive habt ihr einen Folder Nano-Server. Und da drin findet ihr eigentlich alle Infos, wie ihr so ein Nano-Server-Image bauen könnt. Ich werde euch das auch kurz zeigen. Gut. Installing Feature and Roles, da gibt es dann, wie gesagt, es ist eigentlich nichts dabei bei Nano-Server. Man muss dann diese Packages hinzufügen und da gibt es dann diese Packages, die ich dann zu diesem Image hinzufüge, das ich dann nutzen kann. Aber ich zeige euch das am besten kurz in einer kurzen Demo, wie das funktioniert oder wie das ausschaut. Hier gleich mal Azure zumachen. So, ich habe hier so ein Technical Preview 4 ISO vor mir und grundsätzlich sieht das aus wie ein normales Windows Server ISO auch, außer dass ich jetzt diesen Folder Nano Server habe. Wenn ich den browse, dann sehe ich hier drin, das ist der Nano Server, das ist das Nano Server Image und wenn ich das hier etwas größer mache, dann sieht man hier, das ist 133 Megabyte. Auf jeden Fall sind natürlich komprimiert etc., aber ist doch relativ klein. Das ist eigentlich der Nano Server. That's it. Dann habe ich hier gewisse PowerShell Module, gewisse Scripts, die mir dann helfen, entsprechende Dinge zu bauen. Und dann das Interessante ist eigentlich hier. Hier sind diese Packages. Und das sind eigentlich die Informationen, die wir dann zu diesem Nano-Server hinzufügen können. Sprich, Compute Package steht für Hyper-V, Containers. Ich habe sogar ein DNS-Package im Moment mit Technical Preview für IIS ist dabei, Clustering, Storage und so weiter. Was ihr auch sehen könnt, zum Beispiel dieses Guest-Package, das sind die VM-Drivers. Das heißt, dass ich das in Hyper-V laufen lassen kann, muss ich sogar Driver hinzufügen. Ich habe auch ein OEM-Drivers, das sind so die Standard-Windows-Hardware-Drivers, die dabei sind. Und auch selbst diese wurden rausgenommen, weil ich möchte ja nicht die virtuellen Treiber auf einem physischen Host haben, macht ja keinen Sinn. Und ich möchte auch nicht die Hardware-Treiber auf einem virtuellen, in einer VM drin haben. Das heißt, ich baue mir dieses Package wirklich so zusammen. Okay, gut. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Grundsätzlich, ich habe da schon dieses Modul geladen, das ist eigentlich nichts anderes als ein PowerShell-Modul, das da mitkommt. Und da habe ich da ein neues Commandlet, das heißt New Nano Server Image. Ich sage den Media-Pfad vom ISO, sprich das ist jetzt D. Base-Pfad ist so, wo die VM umgewandelt wird und dann am Schluss möchte ich gerne diese Nano-VM-VHD haben. Ich möchte die Guest-Drivers, die VM-Drivers hinzufügen und noch Remote-Management enablen, das ist eigentlich alles, was ich möchte. Ich kann dann hier zum Beispiel, könnte ich jetzt sagen, was ich noch hinzufügen will. Ich möchte da zum Beispiel noch, was möchte ich hier noch, beispielsweise Hyper-V hinzufügen, dann könnte ich hier auf Compute den hinzufügen und dann hätte ich die Hyper-V-Rolle hinzugefügt bei dem Image. Macht jetzt hier für die Demo keinen Sinn. Also lassen wir das mal und ich baue mir jetzt hier diese VHD zusammen. Das ist jetzt der wichtigste Punkt, wenn ich hier das Admin-Passwort falsch eingebe, dann kann ich nachher die Demo nicht mehr zeigen. So, und jetzt, was er tut, ist eigentlich nichts anderes, als er nutzt Features wie DISM etc., also nicht irgendwas Neues oder so, das sind eigentlich alles Commands, die ich auch nachbauen kann, selber nachbauen kann, mountet hier diese VHD, kopiert die Files rein etc. Und so weiter. In der Zwischenzeit, was wir tun, ich mache das mit Absicht hier im UI, könnte man natürlich auch via PowerShell, ich baue mir hier eine neue virtuelle Maschine, sag hier VCNRW, neue virtuelle Maschine, okay, Generation 1, 1 Giga RAM, keine Netzwerkkonnektivität. Und hier sage ich ihm, okay, ich baue diese VHD, das heißt, ich werde die später hinzufügen. Okay, Finish. So, jetzt habe ich hier diese VM. Jetzt hoffen wir, dass hier alles geklappt hat. Hier ist jetzt dazu dabei, die Packages hinzuzufügen. Er fügt jetzt hier dieses Guest-Package dem Image hinzu, die VM-Drivers. Müssen wir kurz durchlaufen lassen. Und alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, dauert doch eine Weile, wenn wir hier beispielsweise Full-Server einsetzen. Hier geht das alles relativ schnell. Er baut auch gleich ein unattended XML, also alles, was wir eigentlich kennen. Er nutzt nicht irgendwie wahnsinnig was Neues hier. Gut. Jetzt habe ich hier dieses Image erstellt. Gehe hier auf VMs. Oh nein, Entschuldigung, nicht auf VMs, auf Nano Server, Image. Und hier habe ich dieses Image erstellt. Zeitlich passt das gerade jetzt. Das wurde jetzt erstellt. Ich kopiere jetzt diese VHD. Kopiere das hier in meine VM-Folder. Und ihr seht schon allein das Kopieren, ihr seht die Imagegröße 450 Megabyte, geht das Kopieren relativ schnell. Ja. Ist natürlich ideal für solche Demos oder auch wenn man damit arbeitet. Kurz Settings, ich setze hier auf zwei CPUs. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue ich einfach jedes Mal. Ja, Gewohnheit. Und füge dann hier diese gebaute VHD hinzu. Jetzt, bevor ich den Server hier starte, kurz um zu sagen, was jetzt ist. Wir haben ja jetzt keinen Server installiert. Das ist jetzt einfach ein Image, das wir gebaut haben. Der Server muss sich jetzt zuerst installieren. Und wenn ich den starte, läuft zuerst die Installation durch, in dem Sinne. Das heißt, wenn ich den Server sysprep etc. den wieder starte, dann läuft eine Installation durch. Mit dem unattended File ist alles automatisiert. Und jetzt starte ich den und sehen wir mal, wie lange so eine Nano-Server-Installation in der VM dauert. Also ich hole mir, zum Kaffee holen reicht es glaube ich nicht ganz. Aber es dauert schon eine Weile. Hm? Fertig. Das war die Installation. Das war die Installation von Nano Server. Und ich habe gesagt, es gibt kein UI. Jetzt sieht man da trotzdem irgendwie ein Login. Das ist nicht der Login für den Nano Server an sich, sondern nur für die Nano Server Recovery Konsole. Damit ich trotzdem sehe, was ist das für ein Server, damit ich den Namen sehe und so weiter, die Domäne, Workgroup, welche Version, IP-Adressen etc., kann ich mich hier einloggen und ich kann hier auch zum Beispiel Networking zurücksetzen das ist eigentlich, und Firewall konfigurieren. Das ist eigentlich das Einzige, was ich tun kann. Ich kann nicht browsen, ich sehe kein Filesystem, ich sehe eigentlich gar nichts. Das ist alles, was ich machen kann. Ziemlich cool. Ich fahre den jetzt mal runter. Ich kann auch kurz zeigen, was jetzt passiert, wenn ich den jetzt nochmal starten würde, also ein normaler Boot. Wenn wir schon da sind. Wow, das war jetzt der Boot von Nano Server. Hat jemand irgendwie gestoppt? Ja, das spielt ja keine Rolle. Okay. Schalten wir das Ding mal aus. Wechseln zurück kurz zu meiner Demo. Meinen Slides. Wir haben jetzt gesehen, wie schnell und wie klein Nano Server ist. Hier das Ganze noch in Zahlen. Beispielsweise Patching. Zuerst kommen wir auf die Security-Frage zurück. Wenn wir hier Patches vergleichen, wenn es Nano-Server schon gegeben hätte in 2014, dann würde das Ganze so aussehen. Wir haben hier Nano-Server gegen Core-Server gegen Full-Server. Und vor allem, wenn man sich dann die kritischen Fixes anschaut, dann sehen wir doch Nano-Server mit 2 doch relativ einiges weniger, als wenn ich hier Full-Server anschaue. Dann was auch interessant ist, dann Reboots. 3x3 Reboots wegen Nano-Server-Patching. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich den Server eigentlich jeden Monat rebooten muss oder halt nur 3x im Jahr, das ist schon ein Unterschied. Was hier noch mit Vorsicht zu genießen ist, hier geht es nur um das Grundbetriebssystem. Wenn jetzt da zum Beispiel ein Bug in IIS drin sein wird oder so etwas, muss ich natürlich trotzdem ein Update installieren und möglicherweise braucht auch das dann ein Reboot. Solche Features sind nicht drin, da geht es nur um das Windows-Server-Basisbetriebssystem. Gut, dann Security Improvements, ich gehe da relativ kurz. Hier nur noch verglichen mit Core-Server, man kann davon ausgehen, dass da noch ein riesen Balken wäre mit Full-Server. Einfach schon mal grundsätzlich, wie weniger Services, weniger Ports etc. etc. Secure by Default ist das Motto hier. Ohne dass wir groß was tun müssen, haben wir da schon einige Security. Was aber interessant ist, auch hier weniger Memory Usage und so weiter und so fort. Auch hier Okay, ihr habt gesehen, wie schnell das Ding ist. Wo es jetzt interessant wird, hier sind die Deployment Improvements. Wenn man das jetzt auf Hardware-Sicht anschaut, wir haben da eine Hardware, die Standard-Server in 300 Sekunden installiert. Auf selben Zeit haben wir mit Nano-Server 40 Sekunden. Ihr habt gesehen, wie schnell das in der VM dauert, auf einem System, das relativ schnell ist. Dann hier Diskgröße. Wie gesagt, wir haben da etwa 5 GB Server Core und 400 MB. Ja, das ist ein Punkt davor. 400 MB bei Nano-Server. Und wenn wir dann die VHD-Size anschauen, dann haben wir hier, wie gesagt, 400, etwas über 400. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Rollen wir hinzufügen oder welche Rollen wir hinzufügen, wie viel groß das Image wird. Aber ich sage jetzt mal so, zwischen 400 bis 600 Megabyte in Größe sind wir da. Wenn wir da Full-Server anschauen, im Moment sind wir, glaube ich, bei etwa 12 GB irgendwie so, VHD-Size. Gut. Okay, Management. Ich habe gesagt, wie manage ich das Ding? Okay, kurz fixen. Okay. Wunderbar. Gut, wie manage ich das Ding? Wie gesagt, ich kann ja nichts mehr machen, alles Remote Management. Microsoft predigt das ja schon lange, das können wir auch schon lange tun mit Serversystemen. Die Idee hier wirklich, dass niemand mehr von diesen Servers sitzen muss, das heißt auch RTP auf die Systeme, ist nicht unbedingt das, was Microsoft möchte. Normalerweise heute, ich sage jetzt mal 90% der Leute, die ich kenne, gehen mit RTP auf das System, tun da, was sie möchten und gehen dann wieder weg. Das ist in gewissen Fällen nicht schlecht, aber trotzdem, wenn ich da tausende Systeme oder viele große Systeme managen muss, ist das schon ein Problem. Auch security-technisch ist das ein Problem. Beispielsweise, ich kann im UI nicht alle Einschränkungen machen. Ich kann natürlich über PowerShell gewisse Commandlets, Settings in der nächsten Version limitieren und sagen, okay, du kannst nur zum Beispiel diese Commandlets mit diesen Parametern aufrufen und so weiter. Das Ganze nennt sich PowerShell Just-in-Time und Just-Enough Administration. Sehr interessantes Konzept und das ist hier auch angebracht. So, PowerShell Remoting. PowerShell Desired State Configuration integriert sich auch in Visual Studio. Wir können übrigens auch alle MMCs weiter nutzen. Wir können auch MMC Server Manager und so weiter funktionieren. Gut, wie gesagt, PowerShell. Es gibt eine abgespeckte PowerShell-Version im Moment. Da sind nicht alle PowerShell-Commandlets drin, weil wir haben auch nicht ein volles .NET hier im Moment. Aber sie schreiben gewisse, die Commandlets, die wir eigentlich brauchen, schreiben sie um, dass die auch entsprechend auf funktionieren. Also die meisten funktionieren schon, gibt nicht mehr viel, was da nicht funktioniert. Gut, jetzt UI ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. In vielen Fällen hilft es uns, etwas visuell darzustellen. Und jetzt gibt es halt viele Tools, Device Manager, Register Editor. Wie mache ich das auf so einem System? Microsoft hat hier ein webbasierendes Tool geschrieben, um genau diese Tools zu ersetzen. In der Regel zeige ich ab und zu hier zeige ich hier die Slides, das sieht dann so aus. Aber können wir seit irgendwie 3 Wochen oder so, können wir das auch live zeigen. Das ist der Grund, warum ich hier auf Azure bin. Das Ganze ist momentan hosted in Azure. Das heißt, ich habe jetzt, was ich installiert habe in meinem Data Center, ist eine VM, da habe ich einen Agent installiert, das ist mein Gateway, mein sogenannter Server Remote Management Gateway, der eigentlich jetzt connected zu Azure und mit Azure kommuniziert. Das ist eine VM und jetzt habe ich hier meine Server eingetragen oder 3 meiner Server, die ich da in diesem Data Center habe. Ich kann jetzt da einen anklicken. Ihr seht, das ist auch kein Public-Name und kann entsprechend hier dann den ganzen Server managen. Ich habe dann solche Performance-Counters etc., Task-Manager und so weiter. Ich kann Basic-Sachen machen, wie beispielsweise Computernamen, Domain ändern und so weiter. UI-basierend. Ich kann IP-Adressen wechseln, Services anzeigen und so weiter. Was ich noch cool finde, ist hier der webbasierte Registry-Editor. Hier kurz durchbrowsen, sehen, was hier geht. Kann auch da neue Keys hinzufügen. Oder was auch cool ist, ist hier die Remote PowerShell-Konsole. Das geht jetzt von Azure und die Web-Oberfläche auf meinen Gateway und von diesem Gateway in meinem Data Center eigentlich dann auf den entsprechenden Server. Und ich kann da Commandlets absetzen. Und das ist jetzt beispielsweise ein Nano-Server, den ich so remote managen kann, aus Azure. Ohne, dass ich da irgendwelche VPNs oder irgendetwas brauche. Das alles ist HTTPS, verschlüsselt und geschützt. Gut. Wie gesagt, die Slides haben wir gesehen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, ich habe einen Webbrowser, logge mich auf Azure ein, habe da einen Server deployed als Gateway und der connect dann entsprechend zu meinen Server in meinem Data Center, die ich da verwalten kann. Im Moment funktioniert das nur mit Technical Preview 2016, also Windows Server 2016. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass 2012 R2 supported wird, dann wenn das neue Management Framework, PowerShell 5.0 etc. kommen wird oder größere Deploys. Im Moment ist wirklich einfach das supported. Es gibt auch keine Infos, wie das nachher ausschaut. Gut. Dann kommt immer die Frage, wird das auch On-Prem irgendwann mal geben? Keine Ahnung. Im Moment Azure, keine Ahnung, ob das Ding jemals On-Prem verfügbar sein wird. Vielleicht mit Azure Stack, mal schauen. Gut, das war Nano Server Management. Ich möchte kurz noch etwas über Applikationen erzählen. Applikationen, die auf dem System laufen, ich habe gesagt, wie gesagt, gebaut für diese modernen Applications, richtig. Es laufen aber auch normale Win32-Applikationen da. Nicht alle natürlich, weil viele gewisse Dinge brauchen, die halt nicht mehr in dem Server drin sind. Schließlich wurden ja Gigabytes an Files entfernt, aber trotzdem laufen da einige. Deployen kann ich das auf physischen Hosts, als Hyper-V-Server. Ich kann das aber auch in der VM deployen und ich kann das auch als verschiedene Containers deployen, Nano-Server. Okay, Developer Experience auch ganz kurz, für die, die es interessiert, Visual Studio Integration, es gibt dann Projektintegration, wenn ich Applikationen schreiben möchte, für Nano-Server kann ich das tun. Und dann gibt es, das sind zum Beispiel Applikationen, die schon heute funktionieren, MySQL beispielsweise, PHP, das sind Dinge, die ich eigentlich schon installieren kann auf Nano-Server. Die funktionieren mit sogenannten Reverse Forwarders, komischer Name. Geht es darum, zum Beispiel, es wurden ja gewisse DLLs zum Beispiel wurden entfernt, da sind Funktionen drin und jetzt diese Funktion existiert aber vielleicht in einer anderen DLL, die noch verfügbar ist. Die gibt es mehrmals. Jetzt, wenn ein Programmierer auf eine DLL-Funktion referenziert, die in DLL drin ist, die removed wurde, dann machen diese Reverse Forwarders oder diese Forwarders nichts anderes, als auf die entsprechende richtige DLL zu verweisen, sodass die Applikation trotzdem funktioniert. Gut. Okay, Containers. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 15 Minuten, habe ich vorhin angezeigt bekommen, um Containers anzuschauen. Wer hat schon was von Containers gehört? Wer hat schon was von Docker gehört? Okay. War erschreckend, dass ich mal mit jemandem im Raum war und gefragt habe, und hat niemand die Hand hochgehalten? Da habe ich gesagt, ja, aber habt ihr kein Internet im Moment? Oder? Ja, wie gesagt, man hört momentan sehr viel über Docker und Containers und so weiter und die wenigsten Leute wissen eigentlich genau im Moment, was es ist, weil in der Windows-Welt ist es nicht so wahnsinnig angekommen im Moment. Es gab da mal vor Jahren Dritthersteller, die sowas versucht haben. In der Linux-Welt ist eigentlich nichts Neues. Das ist nicht etwas, was Microsoft erfunden hat, etc. Und als Microsoft Containers vorgestellt hat, habe ich dann mal gedacht, ja, jetzt geht's mal auf Wikipedia und schaust mal, was da steht zu Containers, was das genau ist. Und dann hat dieser Satz eigentlich ziemlich viel geholfen. Es war jetzt die Linux-Containers, aber grundsätzlich dieselbe Funktionalität. Operating System Level Virtualization. Das ist eigentlich das wichtige Wort hier. Wenn wir anschauen, was wir mit Hyper-V, mit VMware machen, ist eigentlich nichts anderes als wir virtualisieren Hardware. Wir stellen simulierte Hardware für ein Operating System zur Verfügung. Mit Containers bauen wir ein virtuelles OS für Applikationen. Das heißt, sprich, wir virtualisieren keine Hardware in dem Sinne oder so, wir sparen uns die damit, sondern wir virtualisieren eigentlich verschiedene Operating Systems in verschiedenen Containern. Das ist eigentlich so die Erklärung. Es ist einfach nochmal eine Stufe höher als eigentlich virtuelle Maschinen. Gut. Wie gesagt, ich habe da physische Systeme eigentlich, so diesen Legacy-Ansatz. Ich hoffe, ich war erschreckt, wie viele Leute eigentlich immer noch physische Server zum Teil deployen für gewisse Applikationen. Es mag Sinn machen in gewissen Fällen, aber das ist auch eigentlich mittlerweile der Preferred-Ansatz, dass wir hier virtuelle Server fahren. Die haben einen großen Vorteil, dass wir natürlich mehrere Server vom selben System fahren können und so weiter. Muss ich euch nicht groß erklären. Und dann kommen wir halt mit diesem Benefit, dass wir Containers deployen können. Die können auf physischen Servern direkt oder auch in VMs laufen und wir haben da gewisse Möglichkeiten. Ich komme gleich dazu, was da drin liegt, das zu zeigen hier. Also erstmal, dass so dieser Legacy- oder Classic-Ansatz, physischer Host, Operating System, Applikationen installiert auf dem Operating System. Dann virtuelle Maschinen, Operating System, Virtualisierungslayer eigentlich auf diesem Operating System oder neben diesem Operating System, wie man das auch nennen möchte. Ich muss immer aufpassen, wenn an einer Virtualisierungskonferenz muss man da immer eher korrekt sein. Slide ist nicht ganz korrekt. Und dann, was ich mache, ist eigentlich virtuelle Hardware bereitstellen. Und dann wieder ein Operating System installieren und in diesem Operating System installiere ich die Applikationen. Der Vorteil hier, ich kann natürlich dann mehrere VMs auf derselben physikalischen Hardware bereitstellen. Gut. Jetzt, wenn wir Containers anschauen, haben wir ein Operating System. Und wir stellen hier keine physische Hardware bereit, sondern wir virtualisieren hier das eigentliche Operating System. Also wir machen verschiedene Containers für diese Operating Systems. Okay. Wir können das Ganze aber auch, und das ist, glaube ich, wir können das direkt auf physische Hardware deployen. Wir können aber auch, und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir öfters sehen werden, ist wieder eine virtuelle Maschine bereitstellen, Operating System, und dann die Containers in der virtuellen Maschine bereitstellen. Das ist wohl wahrscheinlich der Ansatz, den wir öfters sehen werden. Es gibt da verschiedene Diskussionen, verschiedene Leute sagen, ja, ich möchte Maximum Performance und so weiter. Aber hier kann ich natürlich den Vorteil von virtuellen Maschinen mit dem Vorteil von Containers verbinden und habe da eigentlich das Beste aus beiden Welten. Okay. Wenn wir das Container-Ecosystem so anschauen, was wir eigentlich immer haben, ist die Container-Runtime, sprich das Linux, jetzt neu dann Windows Server oder Windows an sich, wo der entsprechende Image läuft. Dann Container Images, das sind eigentlich so, wenn man das aus VM-Sicht anschaut, so die Templates eigentlich, die man eigentlich bereit hat, verschiedene. Ich versuche es immer etwas auf VM-Sicht, weil das kennen wir alle. Und dann haben wir solche Image Repositories, wo entsprechend diese Templates oder diese Images gespeichert werden. Beispiel, wenn man das hier etwas anschaut, ich komme da noch dazu, bei Windows haben wir zwei Container-Technologien, grundsätzlich aber kompatibel sind miteinander, Hyper-V-Containers und Windows-Server-Containers. Und ich habe da, wie gesagt, diese Windows-Images. Und diese Images, was man auch noch wissen muss, ist, wir haben da ein Basis-Image und wir können dann Images bauen, die zum Basis-Image referenzieren. Das heißt, wenn ich ein neues Image baue, dann habe ich als Basis habe ich noch das alte und ich habe nur die Änderungen, die ich gemacht habe. So kann ich eigentlich etwas aufbauen auf dem Ganzen. Und dann habe ich Management-Tools wie Docker, PowerShell oder andere Container-Management. Azure Container Service, glaube ich, wurde gestern General Availability announced. Das ist auch so ein Container-Management-Tool. Okay. Dann gibt es hier im Moment dann zwei Images, die ich nutzen kann. Ich kann Nano-Server als Image nutzen und ich kann Core-Server nutzen. Core-Server, wie gesagt, mit etwas mehr Kompatibilität, Nano-Server etwas leichter und so weiter. Das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Gut. Dann habe ich erwähnt, es gibt da eigentlich mehrere Dinge. Microsoft wird Hyper-V Virtual Machine haben, wir werden das weiterhin haben, Hyper-V Containers und Windows Server Containers. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Hyper-V Containers und Windows Server Containers? Von Image-Sicht oder irgendwie von File-Sicht her sehen die beide gleich aus. Jetzt, was aber der große Vorteil von Hyper-V Containers ist, die nutzen den Hyper-V Virtualisierungslayer und haben trotzdem diese Isolierung um den Container rum. Also sie sind einfach zusätzlich isoliert, während Windows Server Containers eher für größere Density gemacht sind. Das heißt, ich kann mehr davon deployen und die können auch untereinander relativ einfach connecten. Ist jetzt optimal hier auf meinem Notebook etc. Aber wenn ich zum Beispiel Hosting betreibe für Kunden, dann möchte ich eigentlich, dass die Container schon abgeschottet sind voneinander. Aber ich zeige euch kurz den Unterschied, wenn es reicht. Was ist. Wie gesagt, Windows Server Container, Hyper-V Container, sobald ich hier so Multi-Tenancy-Sachen machen möchte oder Shared-Hosting-Szenarien, dann gehe ich da Richtung Hyper-V Container. Ihr könnt einen Hyper-V Container umwandeln von Windows Server in von Hyper-V Container zu Windows Server Container umgekehrt. Das ist gar kein Problem. Gut. Was aber Hyper-V Containers brauchen, die brauchen Hyper-V als Virtualisierungssystem, um das Ganze zu machen. Das ist ja okay, jetzt auf physischer Hardware wird das Ganze so aussehen, für Windows Server Containers brauche ich das nicht. Jetzt habe ich ja erzählt, dass wir das Ganze auch in VMs machen möchten, sprich Hyper-V Containers und Windows Server Containers in Virtual Maschinen. Das würde dann heißen, wir brauchen Hyper-V zum einen auf dem physischen Host, wo wir die VMs bereitstellen, und wir brauchen dann Hyper-V in der virtuellen Maschine drin. Das ist auch relativ neu. Nested Virtualization, das ist cool, das kommt wegen dieser Container-Technologie hauptsächlich, hat aber jetzt natürlich noch andere Vorteile für uns, speziell zum Demos zu machen etc., solche Dinge. Das heißt, sprich, ich kann eine Hyper-V in einer Hyper-V-VM betreiben. Endlich. Also für mich als Speaker endlich. Okay, gut. So, Demo-Containers. Kurz zeigen, wie das Ganze ausschaut. Ich kann mir das ab und zu immer besser vorstellen, wenn ich das schon mal gesehen habe. Was ich hier habe, ist, ich habe hier so einen Container-Host deployed. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Nano-Server mit diesem Container-Package. Das ist eigentlich ein Feature oder eine Rolle, die ich eigentlich hinzufüge. Geht auch mit Standard-Server im Moment. Und jetzt, ich kann den, wie ich gesagt habe, leider kein UI. Das heißt, ich muss den remote managen. Ich habe mir hier ein PowerShell zu bereit gemacht. Also ich werde das PowerShell-Remoting nutzen. Connecte hier mal auf mein System. Ich hoffe, das geht gleich so. Log mich hier ein. Das ist die IP-Adresse von meinem Container-Host hier. Und jetzt bin ich hier ihr seht, Das ist jetzt der Host, in dem die Container dann betrieben werden. Wie gesagt, normales Filesystem. Ich habe dann, wenn ich hier Get Container Host mache, bekomme ich da zusätzliche Informationen. Beispielsweise, wo werden diese Images gestored, diese Container-Images, wie heißt der Host und so weiter. Nicht wahnsinnig interessant. Wenn ich jetzt hier Get Container mache, auch hier bekomme ich nichts zurück. Ich habe natürlich noch keine Containers erstellt im Moment. Was ich aber schon gemacht habe, ist hier diese Container-Images vorbereiten. Da gibt es zwei Default im Moment, wie gesagt, Nano-Server und Standard-Server, das habe ich vorhin kurz gezeigt. Ich habe jetzt hier nur Nano-Server, auf dem Nano-Server macht ja Sinn, alles als Image bereitgestellt. Das ist das Image, das ich verwenden kann, um neue Containers zu erstellen. Jetzt, was ich hier mache, ist hier einen neuen Container zu erstellen. Ihr seht da eigentlich relativ simpel, wer hätte das gedacht. New Container, Container Name, Container Image, relativ simpel. Erstelle diesen Container und das ist jetzt, als würde ich eine VM erstellen. Und ihr seht, wie schnell das war. Jetzt, wenn ich hier noch Get Container mache, dann habe ich hier diesen MyContainer01, habe ich hier da, der ist momentan ausgeschaltet. Und was ich jetzt machen kann, ist den Container starten. Und ihr seht jetzt, wie schnell der startet. Und jetzt ist der Container da. Also das hätte ich jetzt eine VM gestartet, das wäre eigentlich so der gleiche Ansatz, den man sich vorstellen könnte. Geht natürlich um einiges schneller. Jetzt habe ich hier etwas mehr Informationen zu diesem Container. Und was ihr hier seht, ist zum Beispiel Namen und ihr seht, welches Container-Image hier genommen wurde. Wie gesagt, Nano-Server war hier da und der Name hier MyContainer. Und was wichtig ist, Runtime-Type ist Default, sprich, das ist Windows-Server im Moment. Nicht Hyper-V-Containers, das ist einfach Default, steht für Windows-Server-Container. Gut, jetzt kann ich natürlich, jetzt möchte ich etwas mit dem Container machen. Ich gehe jetzt in diesen Container rein, nutze hier auch PowerShell Remoting. Gehe in diesen Container. Dauert einen Moment. Und ihr seht, jetzt bin ich in diesem Container drin. Ihr seht, jetzt bin ich hier remoted zum Container Host und dann remoted in diesen Container. Wenn ich hier jetzt anschaue, dann habe ich hier auch ein Filesystem etc. Ich sehe hier eigentlich alles, was ich eigentlich von einem Windows erwarte. Ich kann jetzt hier noch nicht groß sagen. Das Einzige, was ich machen kann, ist zum Beispiel, ich kann Get Processes. Und wenn wir das jetzt hier anschauen, dann sehen wir hier eine Liste von Prozessen. Das sind nicht wahnsinnig viele, das sind die Prozesse, die in diesem Container drin laufen. Jetzt, was ich euch zeigen möchte, um den Unterschied von Hyper-V-Containers und Windows-Server-Containers zu sehen, könnt ihr euch diese ID hier merken, 1880, dieser CSRS-Prozess. Ich gehe jetzt mal hier kurz aus diesem Container raus. Komm. Und ich mache jetzt hier Get Process auf dem Container Host. Und was... Und wenn ich jetzt hier schaue und ich hier diese Prozesse wieder suche, dann sehe ich hier zwei Prozesse und einen davon, der läuft in diesem Container. Das heißt, ich sehe vom Container Host, sehe ich die Prozesse, die in diesem Container drin laufen. Okay, das ist das eine. Jetzt, wunderbar, das möchte ich ja nicht immer. Das möchte ich ja nicht unbedingt jetzt für mich, für meine Demo, mein Surface etc. ist das absolut okay. Aber für so Multitenancy-Sachen ist das vielleicht nicht so optimal. Jetzt stoppe ich mal diesen Container und was ich tun kann, ich kann diesen Container hier umwandeln in einen Hyper-V-Container. Wandle ich um, dauert auch relativ schnell, kann den Container wieder starten. Und jetzt wird eigentlich eine Hülle gebaut, wie für eine Hyper-V-VM. Nicht jetzt im Stil von Hardware oder so, die simuliert wird, aber einfach diese Isolation wird gebaut. Dann dauert das Starten etwas länger. Übrigens, die Startup-Times werden noch verbessert. Also da geht von Technical Preview zu Technical Preview wird das schneller. Auch hier, wenn ich hier das in den Container nochmal anschaue, sehe ich jetzt hier, Runtime-Type ist jetzt Hyper-V. Und ich kann jetzt wieder hier in diesen Container reingehen. Dauert wieder einen Moment. Kann hier die Prozesse wieder anzeigen. Ich sehe dann hier wieder diesen Prozess hier. Und jetzt ratet mal, was jetzt passiert, wenn ich hier jetzt auf meinem Host nochmal den Prozess aufliste. Dann finde ich den nicht mehr, dann finde ich nur noch diesen CRS. Das heißt, ich habe da eigentlich diese VM-Isolation gemacht. Und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu den Linux-Containers und so weiter. Das ist eine Technologie, die eigentlich nur die Hyper-V-Containers, die eigentlich nur Microsoft so bietet, in diesem Fall. Okay, das zu dem. Was würde ich jetzt tun mit so einem Container? Die Zeit reicht leider nicht, um das alles zu zeigen. Ich würde jetzt hingehen, würde den Container starten, würde in den Container reingehen, würde meine Applikation da deployen, alles, was ich dazu brauche etc., würde den Container stoppen und würde dann sagen, okay, New Container Image zum Beispiel und würde das dem ein neues Image machen, sprich ich würde jetzt IIS installieren, würde da vielleicht schon etwas installiert haben und würde das als neues Container Image abspeichern und könnte das dann wiederverwenden, könnte dann innerhalb von Sekunden könnte ich irgendwie 5 neue Server deployen, die dann eigentlich diese Features installiert haben. Relativ schnell, relativ ressourcenschonend und so weiter. Ich würde euch jetzt das vorstellen, wenn ihr hier ein Entwickler seid, der 5-mal eine Webseite testen muss, braucht er heutzutage 5 virtuelle Maschinen, die getrennt sind voneinander zum Beispiel. Und so kann er natürlich einfach so verschiedene Containers hochfahren und das Ganze ist sehr ressourcenschonend. Okay, so Use Cases. Das ist das Interessanteste am Ganzen. Es gibt momentan jetzt aus der Windows-Welt keine spezifischen Use Cases, die wir sagen können, ja, jetzt sofort Exchange Server, so die Komponenten machst du in den Container rein, bei SQL, das wird Best Practice für den Container. Ist noch ziemlich offen, was wir hier tun. Ziemlich offen, es wird sich zeigen, was man in der Windows-Welt in Container schiebt, wie das in Zukunft aussehen wird. Das Ganze da, was man sagen kann, sind halt Applikationen, die entsprechend für Scale-Out gedacht sind. Mir fällt der Webserver ein, alle so Multitenancy-Sachen und so weiter. Sachen, die sehr schnell starten müssen, so für Development, Testing etc. Das sind Tasks, die wir hier reinnehmen können. Es gibt auch gewisse Parts von Database, so Reporting Engines und so weiter. Die Engine an sich, nicht die Daten, aber die Engine zum Beispiel könnte man gut in einen Container packen und so weiter. Gut, kommen wir zum letzten Slide. Kurzes Recap. Containers und Nanoserver sind eigentlich zwei unterschiedliche Technologien, was aber beide einen relativ guten Ansatz haben und beide funktionieren sehr, sehr gut miteinander. Beide harmonieren miteinander. Von dem her werden wir da sicher einiges sehen. Für mich persönlich und auch für viele Leute, das ist ein großer Schritt eigentlich im Moment, Containers und Nanoserver, die ganze Sache bewegt sich doch etwas mehr, es ist nicht einfach ein neues Feature in Hyper-V oder ein neues Feature in Active Directory, es verändert eigentlich etwas, wie wir in Zukunft Applikationen deployen, wie wir unsere Sachen, wie wir unser Data Center managen und so weiter. Microsoft redet davon, das sind die Fundamentals für die nächsten 20 Jahre, ich bin jetzt bei 20 Jahren etwas vorsichtig, vielleicht so 5 bis 10, aber grundsätzlich sind wir dadurch, sind das wichtige Fundamentals, die jetzt kommen werden für die nächsten Jahre. Das heißt, prepare now. Im Moment, wenn man sich die Sachen anschaut, speziell auch PowerShell, wer noch nichts mit PowerShell gemacht hat, es wird immer wichtiger. Ich habe gesehen, all meine Demos funktionieren praktisch nur nicht PowerShell. Das mache ich nicht, weil es cool aussieht, sondern weil es nicht anders geht. Gut, so, das war's von meiner Seite. Ich bin noch da für Fragen und sonst, Zeit ist eigentlich um. Dann sieht man sich beim Mittagessen. Danke.